Romantik und Revolution. Der Podcast des Heinrich-Heine-Instituts. Folge 4. Die Ausübung der Kunst ist mir die Luft, in der ich atme. Dr. Sabine Brenner-Wilczek im Gespräch mit Heike Angela Moser. Sie hörten Wilder Reiter aus dem Album für die Jugend, Opus 68 von Robert Schumann.
Heute bin ich im Gespräch mit der Ur-Ur-Urenkelin von Clara und Robert Schumann, Heike Angela Moser, selbst Klaviervirtuosin und Klavierpädagogin und engstens verbunden mit Städten, die nicht nur den Schumanns, sondern natürlich auch Heine bekannt sind. Vor kurzem war sie Artist in Residence in Hamburg, direkt an der Elbchaussee, im Heinehaus, dem Teehaus von Heines Onkel und Stipendiatin der Fanny und Felix Mendelssohn Stiftung. Wie waren diese Erlebnisse auf den Spuren Heines?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier das Gespräch führen darf mit Ihnen. Es war eine sehr, sehr besonders prägende Zeit. Ich durfte einen ganzen Monat in Hamburg residieren und war in dem Gartenhaus, also des Gärtners von Salomon Heine, untergebracht und durfte dort sowohl leben als auch atmen, als auch üben. Es wurde extra ein Flügel hingestellt für mich, als auch die Umgebung wahrnehmen und forschen. Forschen zwischen musikwissenschaftlichen Themen und neuen Stücken, neuen Werken, die ich erarbeitet habe. Viel Eigenreflexion, Spaziergänge, die Elbe wahrnehmen, den Park wahrnehmen, die uralten Bäume, die mich sehr fasziniert haben. Und das alles im Zusammenspiel zwischen Clara Robert Schumann als Liebespaar und Fanny Felix Mendelssohn als Geschwisterpaar, die sich sehr liebten. Mit dem Bezug zu Heinrich Heine und Salomon Heine, das war ein Eintauchen in das 19. Jahrhundert, wie ich es nicht für möglich gehalten habe, dass es das gibt und wo meine Seele ganz zu sich gefunden hat. Ich würde sagen, zu Wurzeln, die ich vorher erahnt habe vielleicht und vielleicht mir auch erträumt habe, aber dass ich die so bewusst dann enthüllen durfte, berühren durfte, erleben durfte, das war etwas ganz Besonderes und ich lebe heute noch eigentlich jeden Tag von dieser Erfahrung, die ich im September dort machen durfte.
Wurzeln, Sie haben es schon angesprochen, nicht nur Ihre biografischen Wurzeln, auch Städte bilden ja manchmal nahezu ein Netzwerk. Sie kommen gerade frisch von einem Konzert aus Leipzig und fahren nach Düsseldorf und jetzt bald nach Zwickau. Wie viel Netzwerk entspinnt sich denn da bei Ihnen 2022?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil ich werde das öfter gefragt, wo denn meine Wurzeln sind. Und dann ist so die naheliegende Antwort, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist, wo man vielleicht die Kindheit verbracht hat. Und das ist aber nicht das, was ich als erstes sagen würde, sondern wirklich, dass sich die Wurzeln bilden durch die Erfahrungen, die ich machen darf in der Kunst, in der Musik und die mir eben auch viel über mich selbst zeigen. Und meine eigentlichen Wurzeln, wo ich dann geboren wurde, die kommen jetzt hinterher. Also das ist eine umgekehrte Reihenfolge. Und der Weg durch diese Städte, die Sie erwähnt haben, ist natürlich etwas sehr Besonderes, weil ich mich sehr privilegiert fühlen darf, an die authentischen Städte zurückzukehren, wo Clara und Robert Schumann gewirkt haben, gelebt haben und dort eben nicht nur als Besucher eines Museums oder einer Wohnstätte dort einzutauchen, sondern eben Musik zu machen. Plus dann auch noch die Werke zu interpretieren beziehungsweise zu erhören und zu versuchen zu verstehen, die meine Vorfahren geschrieben haben. Und das alles kulminiert natürlich dann in Bezug zur Stadt selbst, was man zum Beispiel in Düsseldorf mit dem Rhein erlebt, in Leipzig, in der Musikstadt, wo ein Bach, wo ein Mendelssohn, wo Grieg, wo Wagner, wo unglaublich viel Kultur noch so lebt, wie es damals war. Und Zwickau, das Naturerlebnis eines jungen Schumann, der dort geboren wurde. Und seitdem ich die Mulde kennengelernt habe und den Spaziergang an der Mulde, bin ich Schumann einen großen Schritt näher gekommen in seinem Naturverständnis, würde ich sagen. Und Düsseldorf ist jetzt hier eine Synthese oder Kulmination, weil es auch nach den anderen Städten kam. Also ich war jetzt hier schon öfter, aber jetzt gerade zurückliegend vor 2 Monaten. Und das ist ein magisches Zusammenspiel dieser Städte. Und dass sie jetzt in so kurzer Reihenfolge alle nochmal wieder berührt werden im Hier und Jetzt ist besonders. Und mehr kann ich im Moment auch gar nicht sagen, weil ich eben am letzten Ort in Zwickau noch gar nicht war. Und wie es sich jetzt dann präsentieren wird, macht mich sehr neugierig.
Ja, es ist ja wirklich ein großer und unschätzbarer Reichtum. Auch ich erinnere mich sehr, sehr gerne an das Konzert im Dezember letzten Jahres. Vielleicht hören wir an dieser Stelle einmal in das erste Musikstück hinein, was Sie auch selbst aufgenommen haben. Und ich freue mich sehr auf dieses Stück.
Sie hören Andante Molto aus den 3 Romanzen für Violine und Klavier, Opus 22 von Clara Schumann. Klavier Heike Angela Moser, Violine Angelika Facani.
Ja, wir hörten jetzt gerade die Romanze Und Sie haben ja eine sehr enge und innige, auch musikalische Beziehung zu den Schumanns. War das schon immer so oder war es eher ein Herantasten an Clara und Robert Schumann?
Ja, ich würde sagen, es war ein Herantasten. Ich bin als kleines Kind mit dem Album Für die Jugend groß geworden von Robert Schumann und habe das sehr geliebt. Das sind einfach kurze Charakterstücke, die ganz viel von ihm aber schon beinhalten und eben auch spielbar sind. Dass das mit einem Ahnenbezug zu tun hatte, war mir damals nicht klar. Das war irgendwo in der Familie vorhanden, aber spielte keine explizite Rolle. Und Clara war die im Schatten stehende Frau. So habe ich es erlebt und war auch irgendwo anwesend, aber noch weniger spielte sie eine Rolle. Und ich habe dann das große Glück gehabt, zu meinem Abitur, kurz danach, das A-Moll-Klavierkonzert von Robert Schumann im Herkulessaal der Münchner Residenz aufführen zu dürfen. Und das war natürlich noch sehr jung und vor dem Studium und noch nicht auf Profi-Ebene, aber eben mit ganz viel Herzblut und Liebe. Und ich schrieb auch meine Facharbeit darüber, im Musikleistungskurs über den Dialog zwischen Klavier und Orchester. Und dann durfte ich es auch noch aufführen in so einem tollen Ambiente. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, wo mein Weg beschlossen wurde, würde ich mal sagen. Bis dahin habe ich Musik viel mehr gelebt, als in die Schule zu gehen und eben auch Cello und Horn gespielt und Orchester und Ensembles und alles ausprobiert. Hatte nicht vor, Pianistin zu werden eigentlich. Und nach diesem Erlebnis, wenn man dann in so tränenberührte Augen einer gewissen Besucherin blickt, fragt man sich vielleicht schon, was war jetzt hier? Was ist hier eigentlich passiert? Was hat man hier durchlebt? Und dann habe ich es gewagt, diesen Weg zu wählen. Mir nicht bewusst dessen, was es für komplexe Hindernisse, Zusammenhänge mit sich bringt, Stolpersteine, weil es eben kein normaler Klavierstudentenweg war. Und bis heute der Weg auch nicht normal ist. Aber was ist schon normal?
Ja, es klingt ganz ehrlich nach einem Schlüsselerlebnis und auch irgendwie nach einem schicksalhaften Erlebnis, wo so Dinge einfach auf wundersame und wunderbare Art und Weise zusammenfallen. Das Heine-Institut selbst hat ja sehr viele Originale. Ich bin von Haus aus ja Archivarin. Auch das Klavierkonzert A-Moll haben wir bei uns. Aber insgesamt so 1000 Exponate, Briefe beider Schumanns, ein Siegelring von Clara Schumann mit der Locke von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Und auch das finde ich so kostbar an der Arbeit im Heine-Institut. Mhm. Also diese lebendige Verbindung über die Aura dieser vielen, vielen Originale. Und ich kann das sehr verstehen. Also so ein Schlüsselerlebnis braucht auch immer die lebendige Musik und das Gelebtwerden. Was war denn bei Ihnen? Sie hatten eben gesagt, Clara Schumann war noch so ein Stück Annäherung für Sie. Das Jahr 2019, das große Clara-Schumann-Jubiläum in dem Kontext.
Das war eine große Entdeckung und für mich auch eine Befreiung, weil Robert Schumann in seiner Persönlichkeit, in seiner Zerrissenheit auch einen Ballast darstellt. Und bei mir vielleicht noch mal mehr, als ich es auch ahnen konnte, durch jedes Konzert mit Musik von ihm an seinen Wohnstätten hat sich etwas gelöst von gewissen Hindernissen, auch einfach im Kopf und im seelischen Bezug, den nicht mal ein Psychotherapeut so leicht versteht, weil man ihn eben mitbringt. Und die sich aber lösen lassen durch eine reelle Bezugaufnahme zwischen der Musik und dem Kontext, in dem es stattfindet, dem Moment, der eigenen seelischen Situation und eben mir selbst und meinem Prozess. Und als ich das begriffen hatte, 2010 beim Robert-Schumann-Jubiläum, wo alles losging in Zwickau, habe ich den Mut gefasst und gesagt, ich möchte jetzt alle, so oft es geht, eigentlich an die authentischen Orte zurück und gucken, was da dahinter ist. Das war natürlich wirklich eine risikoreiche Entscheidung, weil nicht jeder in solche Tiefen vordringen möchte und sie war auch nicht einfach. Aber für mich der Weg, zu einer freieren Pianistin zu werden und irgendwo auch ein Stück Lebensgeschichte aufzuarbeiten, wahrscheinlich, die man von der Ahnenschaft mitbekommen hat. Aber ich bin nicht Pianistin geworden, weil Clara Schumann Pianistin war oder weil ich davon abstamme, diese Geschichte mitbringe oder weil ich mir einbilde, ich hätte dieses Potenzial. Ich hatte immer eine Flamme und ein Feuer für die Musik und ich musste die Dinge tun, auch ein bisschen absurde Dinge, die dann letztlich eine Sinnhaftigkeit gefunden haben. Mhm. Und als dann das Jubiläum von Clara kam, kam die Frau ins Spiel und ich bekam eine neue Chance, auch Robert Schumann auszugleichen. Und so, denke ich, war es auch in deren Beziehung. Also ich glaube, dass Robert Schumann seine Clara ungemein gebraucht hat und ohne sie wahrscheinlich nicht gekonnt hätte. Für mich eine faszinierende Liebesgeschichte auch. Mhm. Und eine faszinierende Künstlerehe, wie sie sich beeinflusst haben, wie sie sich inspiriert haben, wie sie sich wertgeschätzt haben, wie sie Hindernisse bewältigt haben, um zur Eheschließung zu kommen. Und dann die Musik Clara Schumanns zu erleben, zu erfahren, zu erforschen, hat mich erstmal ziemlich umgehauen. Weil da habe ich etwas gehört und entdeckt, was ich noch nie vorher gespielt hatte. Und ich habe auch nicht viel verstanden, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang. Das waren so lange Phrasen und so andere Harmonien als alle männlichen Kollegen drumherum, dass ich nicht richtig wusste, wie und was. Aber das hat mich so gefesselt, dass ich weiterspielen musste. Und jedes Mal mit einem neuen Stück von ihr und ein wiedergespieltes Stück habe ich mehr verstanden. Und es hat mehr geatmet. Und das Faszinierende für mich ist, bis heute auf der Bühne, dass der Moment auf der Bühne etwas enthüllt und freilegt, was wiederum ein neues Verständnis ist und wiederum eine tiefere Ebene. Jetzt sollte das immer in der Musik so sein, denke ich. Aber da ist es noch was Besonderes. Also ich brauche wohl den Bühnenmoment, um an diesen Punkt zu kommen. Ein bisschen wie eine Improvisation. Also bei Claras Musik darf man nicht so viel fixieren, obwohl das ja alles geübt werden muss natürlich und die Hand wissen muss, wo sie hingeht. Aber letztlich, was da seelisch passiert, ist so spontan öffnend wie bei einer Improvisation. Und das finde ich so menschennah in unserer Entwicklung und was der Seinszustand unserer Existenz eben bedeutet. Das finde ich faszinierend und erlebe ich bei keinem anderen Komponisten so. Komponistin oder Komponistin.
Ja, das hört sich wirklich an wie das Entblättern von Geheimnissen und immer wieder in eine neue Schicht, um Schicht vorzudringen.
Genau.
Und ich glaube, dafür braucht es jetzt definitiv noch ein zweites Stück, damit wir alle, auch unsere ZuhörerInnen, einmal hineinatmen können.
Sie hören Scherzo, Opus 14, Nummer 2 von Clara Schumann.
Thank you.
durch das Atmen dieses Stückes. Wir hatten ja eben schon einmal drüber gesprochen. Clara Schumann, Robert Schumann, Heinrich Heine, das 19. Jahrhundert. Ich finde, es atmet noch jemand mit hinein. Felix Mendelssohn Bartholdy, weil es damals ja so kongeniale Künstlerfreundschaften, Komponistenfreundschaften, Musikerfreundschaften gegeben hat. Natürlich gibt es auch eine Düsseldorfer Station von Felix Mendelssohn Bartholdy als Düsseldorfer Musikdirektor. Wie würden Sie diesen Humus für sich nochmal auch auf den Felix Mendelssohn Bartholdy hin verstehen?
Also ich fand es ja eine unglaublich ehrenvolle Aufgabe in Hamburg, mich eben sowohl Schumann als auch dem Geschwisterpaar Mendelssohn zuwenden zu dürfen. Und habe festgestellt, dass die alle vier eng zusammenstehen. Und habe da das Auge auf die Frauen geworfen mehr, auf das Rollenbild der Frau aus heutiger Perspektive, wie es damals war. Da sind Fanny und Clara, die zwei Protagonistinnen, die ganz unterschiedliche Wege gehen durften oder auch nicht gehen durften. Clara Schumann durfte es öffentlich tun, weil sie einen ganz anderen Background hatte in ihrer Kindheit. Fanny durfte es nur im Privaten tun, hat es aber da in privaten Hausmusiken in der Leipziger Straße in Berlin, da hatte sie ihren eigenen Gartensaal, sehr professionell und sehr bedeutend auch im privaten Leben, aber eben nicht darüber hinaus. Und Felix war da der, ja, das Wunderkind, waren sie ja alle damals, das Wunderkind, das in die Welt hinaus durfte. Und der hat mit der Fanny, seiner Schwester, die gleiche musikalische Ausbildung erhalten als Kind. Und dann gingen die Wege aber auseinander, eher eben in die weite Welt. Und hat da die Clara, soweit ich weiß, das erste Mal kennengelernt, 1832 in Paris. Paris spielt ja auch so eine Schlüsselrolle. Und da waren sie dann irgendwann alle, mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Auch Heine ging ja nach Paris. Und da haben sie sich das erste Mal gehört in einer Soiree. Und dann kam er wohl auch ins Hause Wieck nach Leipzig. Und dann hat er die Uraufführung mit Claras Klavierkonzert im Gewandhaus geleitet. Und das sind natürlich Stationen einer unglaublich, wenn man sich das so vorstellt, unglaubliche Begegnungen, die damals stattgefunden haben müssen und künstlerische Wertschätzung. Und ich glaube, dass der Felix die Clara sehr verehrt hat und geliebt hat auf seine Weise in einer Freundschaft. Ich glaube auch, dass Robert ein bisschen eifersüchtig war, weil sie einfach viel Wertschätzung bekommen hat. Also das wurde dann weiter vertieft auch dadurch, dass Felix in das Hause Schumann kam in Leipzig in ihren ersten vier Ehenjahren. Und da haben sie sich dann ein bisschen näher noch kennengelernt und dann aber wohl vertieft in Berlin 1847. Und dann haben sie sich auch gegenseitig die Mütter besucht. Also Fanny, Marianne Bargiel und die Clara, dann die Lea so. Und da war dann wohl ein richtiges familiäres Geflecht entstanden. Und Clara ist dann auch aufgetreten in diesen Hausmusiken im Gartenpavillon von der Fanny. Und die Frauen haben sich sehr geschätzt und wohl auch bewundert. Also ich glaube, dass die Clara die Fanny sehr bedeutend fand. Was ich wichtig finde, weil ja eben die Fanny nicht so nach außen treten durfte. Und die haben sich wohl sehr lieb gewonnen, was man dann auch so weiß beim frühen Tod doch von der Fanny und vom Felix, wie dann die Reaktion war. Und Robert und Felix waren, glaube ich, eine konkurrierende künstlerische Freundschaft, die sich auch sehr geschätzt haben. Und ich glaube auch, dass Robert Schumann Felix Mendelssohn bewundert hat. Seine Ästhetik, seine Noblesse, seine Schönheit. Aber dass da durchaus auch ein gesundes Konkurrenzverhältnis war, kann ich mir schon vorstellen. Und was ich so mitbekommen habe, ist, dass Clara wohl immer geleuchtet hätte, wenn sie mit Felix zu tun hatte. Und die haben ja dann auch zusammen vierhändig gespielt. Und Felix hat auch Stücke komponiert, wirklich, um mit Clara zusammen zu spielen. Und da hat Clara wohl auch die Position von der Schwester Fanny eingenommen, die Felix und Fanny in der Kindheit immer zusammen gespielt haben. Und dann konnten sie halt nicht weiter gehen auf diesem Weg. Und dass da dann die Clara so eine Partnerin wurde, aber der Felix sich dann mehr noch ins Dirigieren spezialisiert hat und dadurch die Clara Schumann ihre interpretatorische Freiheit hatte, als Pianistin aufzutreten unter ihm. Aber ich glaube, dass das eine hochromantisch tiefgehende, inspirierende Freundschaft war zwischen vier plus dann noch die die Partner und Geschwister und Mütter und so. Ich wäre da gerne mit dabei gewesen, ehrlich gesagt.
Ich habe das Gefühl, das sind sie auch immer in der Chart. Ich finde, das zieht sich so wie ein roter Faden durch unser Gespräch, eben das Geflecht zwischen den Menschen, dass die Freundschaftsbünde, die sich, wie gesagt, auch in unglaublich wunderschöner und inspirierender Briefkultur niederschlagen. Beim Heine-Institut haben wir ja beispielsweise auch eine Ausstellung gezeigt zu Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die hieß übrigens Gefall ich mir prächtig hier. Das tat er nicht immer in Düsseldorf. Er hat auch mal gesagt, Düsseldorf, sie sei wie Klein-Paris, nur verflucht klein. Also auch die richtige Portion Humor war mit dabei. Und vielleicht noch addiert ein bisschen heutiges Geflecht. Und zwar ist sehr spannend, dass der Kern, der Unterstützer des Felix Mendelssohn-Bartholdy-Denkmals an der Oper in Düsseldorf, die also wirklich dafür gesorgt haben, dass dieses Denkmal wieder aufgestellt wird, was leider von den Nationalsozialisten schmählicherweise eingeschmolzen wurde, dass die den Grundstock bilden für den Förderverein des Schumannhauses Düsseldorf und sozusagen die Musiktradition Düsseldorfs weiter lebendig halten möchten und hier der Stadt Düsseldorf als Träger des künftigen Schumannhauses ganz im Geiste des 19. Jahrhunderts das wirklich auch nochmal ermöglichen wollen. Also das nur so als
sehr schön
kleiner aktueller Bezug. Und da wir jetzt schon so viel über die Mendelssohns gesprochen haben, würde ich sagen, hören wir jetzt an der Stelle in das nächste Musikstück rein.
Sie hören einen Live-Mitschnitt aus dem Heinehaus Hamburg, September 2021. Melodie pour le Piano, Cis-Moll, Opus 4 Nummer 2 von Fanny Hensel. Sie hören einen Live-Mitschnitt aus dem Heinehaus Hamburg, September 2021, Lied ohne Worte, A-Dur, Opus 62 Nummer 6 Frühlingslied von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Ich glaube, es atmet schon an allen Ecken und Enden während unseres Gesprächs mitten im 19. Jahrhundert mit einem Bein und mitten im Jahr 2022 mit dem anderen Bein. Was steht für Sie, liebe Frau Moser, in diesem Jahr noch künstlerisch an?
Na, also nächste Woche bin ich dann um die Triologie abzuschließen in Zwickau, wo ich auch länger nicht mehr war im Schumannhaus und werde mit meiner Schwester zusammen einen Kammermusikabend geben, Oboe, Klavier und auch solistisch spielen. Da bin ich schon sehr neugierig, vor allen Dingen jetzt nach dem Gespräch nochmal mehr. Und dann habe ich ein großes Afrika-Projekt vor mir. Ich werde Ende März nun endlich hoffentlich nach Nairobi starten und dort ein ja sozial-pädagogisch-musikalisches Projekt starten, was aus einer kleinen Tournee mit meiner Geigerin, mit meinem Duo Lucinie besteht. Und gleichzeitig werde ich drei Studenten mitnehmen von mir, mit denen wir dann in den Slums arbeiten. Da gibt es ein bestehendes Jugendorchester und das sind sehr gute junge Musiker, die sich dadurch auch ihre ja, Kleidung verdienen durch die Musik. Und ich hatte immer so das Bedürfnis, in meiner pädagogischen Arbeit zu berühren, wofür die Musik eigentlich gedacht ist. Dass das eben ganz unmittelbar mit dem Menschen zu tun hat, weniger mit dem Intellekt. Wenn der Intellekt noch dabei ist, geht's vielleicht noch tiefer und ist noch eine andere Herangehensweise möglich. Aber eigentlich kommt das ganz, ganz authentisch vom Menschsein, das Verständnis der Musik. Und das möchte ich gern vermitteln. Und nach einem Projekt auf dem Segelschiff im Golf von Neapels dachte ich, mache ich jetzt mal sowas und versuche in auch erschwerten Bedingungen vielleicht, wir wissen nicht ganz, auf was wir uns da einlassen, den Musikern dort eine Kooperation zu ermöglichen, mit den Musikern dort zusammenzuarbeiten. Ein Geiger darf dann auch in den Konzerten mit meiner Geigerin auftreten, mit uns Bach-Doppelkonzert spielen und vielleicht gelingt es mir sogar, ein, zwei kenianische Musiker danach nach Europa Europa zu bekommen, um hier aufzutreten. Also das ist so ein interkultureller Austausch, vor dem ich sehr viel Respekt habe und sehr neugierig bin und einfach wahnsinnig dankbar sein werde, wenn es nach 2 Jahren der Verschiebungen jetzt pandemiebedingt auch wirklich stattfinden darf. Mhm. Und dann hoffe ich, dass ich immer weiter auf diesem inzwischen neuen Weg zurückkehren darf an die Wirkungsstätten von den Schumanns, weil es sich jetzt mit dem Konzert im Dezember 2021 in Düsseldorf tatsächlich ein Kreis geschlossen hat, der vielleicht mit dem Jubiläum 2010 von Robert Schumann begonnen hatte und alles berühren durfte, was eben wichtig war, um jetzt einen Neuanfang zu starten, der entweder tiefer geht oder größere Zusammenhänge enthüllt, bestimmt auch mit dem noch ausstehenden Schumannhaus in Düsseldorf zu tun hat, weil das ist ja jetzt das noch Verhüllte im Moment, Gebäude, was mich natürlich ganz neugierig sein lässt, wenn ich hier bin. Wann kommt es dazu jetzt und was wird es dann sein? Weil ich ja jetzt sowohl in Zwickau als auch in Leipzig die Schumannhäuser sehr gut kenne und besonders in Leipzig mich sehr, ja, schon identifiziere damit, was ich dort erlebe und was es dann hier eben sein wird. Für mich ganz persönlich auch. Das wird hoffentlich jetzt 2022 passieren und vielleicht auch da in Bezug dann noch andere neue Konzerte. Ich bin hier total gerne und entdecke Düsseldorf jedes Mal neu. Und also wäre sehr glücklich, wenn ich diesen neuen Weg immer weiter vertiefen dürfte und dazu Gelegenheiten sich auftun würden.
Ja, also ich fand das Konzert zusammen mit der Robert-Schumann-Gesellschaft Düsseldorf wirklich auch sehr bereichernd. Das Schumannhaus Düsseldorf soll ja im Herbst 2022 eröffnet werden. Ich glühe selbst schon vor Vorfreude und natürlich glaube ich alle mit. Gibt es einen Wunsch, den Sie ganz persönlich für das Schumannhaus Düsseldorf aussprechen möchten, zum Abschluss unseres Podcasts? Was würden Sie uns allen, die dieses Schumannhaus erstellen, erarbeiten, auf der Straße der Romantik und Revolution mit auf den Weg geben wollen?
Also als erstes, dass die Umstände sich so auflösen dürfen, einfach pandemiebedingt, vom Denkmalschutz her, von allen Arbeiten, die dazu jetzt am Laufen sind, dass dann die Ausstellung und das Repräsentative auch wirklich beginnen darf, dass man damit anfangen darf, es zu gestalten, dass das in ein Licht getaucht wird, dass es wirklich gesehen wird, weil ich jetzt schon so viel erspüren durfte, was es sein möchte und was angedacht ist. Und ich hoffe aus ganzem Herzen, dass 2022 genug Strahlkraft hat, dass es so viel Wärme und Möglichkeit aussenden kann, dass alle Hindernisse sich auflösen und schmelzen, so wie jetzt der dahingehende Winter. Und ganz persönlich weiß ich, dass es hier wunderbare Originale gibt. Und wenn diese Korrelation passieren darf von Erleben, Erfahren, Erspüren und Objekten, wirklich original in einem historischen Gebäude, was es jetzt eben auch komplizierter macht, weil es so besonders ist, dass man so eine historische Substanz hat, dass das zu etwas ganz Besonderes, zu etwas Besonderem Eigenen werden darf, wo man eben auch gar keine Notwendigkeit sieht, Vergleiche schalten zu müssen zwischen den anderen Städten, sondern dass dann nach Zwickau und Leipzig einfach Düsseldorf eine eigene individuelle Sprache und innere Stimme bekommt. Das wird mich sehr glücklich machen.
Oh, vielen Dank für diese wunderbaren Wünsche. Ich finde das auch, dass das Haus als Objekt Nummer 1 in der historischen Bausubstanz genau wie die Originale leuchten dürfen zusammen mit dem Credo, was wir ausgegeben haben, keine Note ohne Ton. Also wir möchten es sehr sensualistisch halten, wir möchten es auch partizipativ halten und haben ja das Glück, dass auf der Straße eben auch der Kammermusiksaal ist. Also ich hoffe auf viele schöne Konzerte und darf mich von ganzem Herzen für dieses wunderbare Gespräch bedanken. Lieben Dank, Heike Angela Moser, für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich danke auch.
Sie hören Melodie aus dem Album für die Jugend, Opus 68 von Robert Schumann.